Hallo Robert.
Hallo David.
Was ist los? Bist du fertig?
Ich bin
der mit dem Umzug.
Du bist der mit dem Umzug, ich bin der mit dem Highlife.
Mit dem Highlife. Ach, du bist ja gerade aus London zurückgekommen, ne?
Ja, ich bin aus London zurück und manchmal ist so viel los, wenn man diese kurzen beruflichen Trips macht. Das waren jetzt so, ich glaube, von Tür zu Tür, bis ich wieder zu Hause war, so ein bisschen mehr als 2,5 Tage. Fühlte sich aber echt wie eine Woche an. Wir haben uns einen Tag voll London gegeben, wie die Volltouris zu Fuß, einen Tag Downton Abbey Premiere, Etikette Kurs im Ritz, das volle Programm und dann An- und Abreise. Da ist man echt, also das schlaucht schon kurz durch so. Und jetzt gerade wieder einigermaßen mal kurz geschlafen, Videos aufgenommen. Jetzt sitzen wir hier. Muss erstmal ein bisschen noch Ankommenszeit gefühlt im Kopf.
Ja, ich habe heute Morgen die Übernahme meiner alten Wohnung gemacht. Sitze hier jetzt komplett umgeben von Müll.
Und eine Pflanze. Ich sehe eine Pflanze hinter dir.
Ja, eine Pflanze. Wir haben tatsächlich am Wochenende noch Pflanzen geholt. Aber es ist alles sehr, sehr provisorisch hier. Deswegen entschuldigt, falls es ein bisschen hallen sollte. Aber das machen wir heute mit einer ganz feinen Folge Podcast wieder wett. Wir haben heute ein paar coole Filme. Wir reden über Nicolas Cages, wie heißt er nochmal, Massive Talent. Ich nenne es immer nur Massive Talent.
Das ist The Unbearable Weight of a Massive Talent.
Ah, ja, ja. Mhm. Dann haben wir einen Film, auf den ich mich ganz doll gefreut habe. Everything, Everywhere, All at Once.
Dann reden wir über Fresh, den du inzwischen gesehen hast. Mhm. Und ich werde auch noch kurz was über den neuen Downton Abbey-Film sagen, wo ich mir bei weitem nicht vorstellen kann, dass du jemals irgendwas davon gesehen hast, ehrlicherweise.
Nee, also ich glaube, das wäre das Letzte, was ich tun würde. Und wenn man mir sagen würde, komm mal nach London für Downton Abbey 2, würde ich sagen, mir geht's gerade gar nicht gut. Ich würde mal lieber in Berlin bleiben.
Das ist eine sehr schöne Serie, ehrlicherweise.
Okay, na gut, wenn du das sagst.
Aber wirklich schön, schön. Das ist wirklich im Wort von schön. Und ich glaube, das ist dir zu wenig.
Ja, ich hab jetzt auch nicht so viel Raum gerade gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes, um ein großes Trivia rauszusuchen. Aber ich habe mir gedacht, weil wir heute ja über Nicolas Cage reden, reden wir über einen seiner besten Filme. Was glaubst du, was könnte ich meinen? Was ist dein Lieblingsfilm von Nicolas Cage?
Ne, das ist nicht einer seiner offiziell besten Filme. Mein Lieblingsfilm ist Lord of War tatsächlich von ihm.
Ah, das ist ein geiles Ding, das stimmt. Ich rede über The Rock heute.
Mhm.
The Rock habe ich drei Fakten herausgefunden, die ich spannend fand. Der erste ist, wusstest du, dass die Rolle von Sean Connery ursprünglich von Arnold Schwarzenegger gespielt werden sollte?
Nein, aber auf jeden Fall klingt das nach der richtigen Entscheidung, das mit Sean Connery zu machen.
Also das Drehbuch war wohl zuerst so eine richtig actiongeladene Nummer, die ne, in den 80ern wäre das halt so das typische Drehbuch gewesen, was man Steven Seagal oder Sylvester Stallone und so angeboten hätte und Arnold Schwarzenegger hat damals gesagt, nee, das Drehbuch, das gefällt ihm ehrlich gesagt nicht, das ist nicht so geil. Und hinterher hat er das bereut. Hinterher hat Arnold Schwarzenegger gesagt, dass er das schade fand, weil er hätte eigentlich auch gerne so einen Knastfilm gedreht und hat das deswegen Jahre später ja auch gemacht, nämlich mit dem eher so mittelmäßigen Escape Plan.
Eins und zwei.
Im zweiten ist er nicht mehr dabei.
Ja, ich wollte nur sagen, es gibt auch einen zweiten.
Und es gibt auch einen dritten. Wusstest du das?
Nö, neues Trivia.
Beide mit Dave Bautista und der zweite, Sylvester Stallone den will er unter den Teppich kehren, weil er hat da wohl einen Riesenstreit mit dem Produzenten gehabt. Kann ich mal als nächstes in der nächsten Folge als Trivia unterbringen, dann belese ich mich dazu nochmal. Zweites Trivia. Wusstest du, dass Michael Bay mehrfach gefeuert werden sollte? Der hat sich wohl in die Haare bekommen am Set immer wieder mit Disney. Und wurde mehrfach zu den Produzenten reingerufen, unter anderem, weil die immer wieder gesagt haben, nee, das wollen wir zum Beispiel nicht. Zum Beispiel die ganzen Szenen mit den Navy Seals. Es ist ja dann so, dass am Anfang schwimmen die unter Wasser auf das Ding zu und das ist ja am Anfang wirklich so ein Militärporno. Mhm. Und das wollte Disney nicht. Unter anderem, weil sie gesagt haben, es ist viel zu teuer, diese ganzen Szenen. Es gibt ja zum Beispiel diese Szene mit der Lore, die so ein bisschen erinnert an Indiana Jones. Auch das wäre in der Originalfassung viel größer gewesen, musste aber alles heruntergedummt werden. Weshalb Michael Bay irgendwann gesagt hat, okay, ich habe die Faxen dicke, ich gehe jetzt. Und ihm wurden 60 Millionen Dollar Strafe angedroht, wenn er jetzt das Ding durchzieht. Und Sean Connery war wohl derjenige, der ihn dann letzten Endes überredet hat, am Set zu bleiben. So ist es natürlich wieder, nachhinein wird es dargestellt, aber er redet da relativ offen, wenn man sich den DVD-Kommentar von The Rock anhört. Und der dritte Fakt.
Wer war das letztens nochmal, den Disney eingecasht hatte mit Geldstrafe und der dann günstig Filme drehen musste? Vor 2 oder 3 Folgen? Was
Bruce Willis war das.
Ah ja, doch. Genau, Bruce Willis war das. Stimmt.
Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir da gesagt? Was war das konkrete Ding?
Du hast gesagt, ich glaube, es gab Riesenstress bei Last Boy Scout oder.
Da gab es Riesenstress. Aber
der,
The Broadway Brawler hieß der Film oder irgendwie sowas.
Und dann musste er bei Disney dann Straffilme drehen für wenig Geld. Ja,
genau. Okay. Dritter Fakt, und da war ich jetzt echt erstaunt. Weißt du, wer am Drehbuch mitgeschrieben hat von The Rock? Dwayne Johnson.
Als er 11 war.
Rey Mysterio. Nee. Der eine Name, der dürfte dir bekannt vorkommen, Aaron Sorkin, also der Mann, der unter einem Social Network gemacht hat oder ganz viele schöne Drehbücher, der hat da echt ein Händchen für. Und der andere, da war ich echt geschockt, Quentin Tarantino hat am Drehbuch von The Rock mitgeschrieben.
Warum bist du geschockt?
Weil ich das nicht gedacht habe. Also der hat zu dieser Zeit, in den 90ern, hat er ja noch relativ viel als Skriptdoktor gearbeitet, aber The Rock kam, glaube ich, 96 raus.
Und also nach Pulp Fiction sogar.
Aha, genau. Mhm. Und eigentlich in so einer Zeit, wo man meinen würde, da hat er schon mehr als genug zu tun gehabt, aber er hat wohl ausgeholfen am Skript.
Ja, weiß man auch nicht. Guck mal, dann fangen die irgendwann an, daran zu arbeiten. Kann sein, ich weiß nicht, wann The Rock entstanden ist, aber vielleicht seinen großen Hype kriegt Tarantino mit Pulp Fiction ja erst so richtig. Und kann sein, er sagt schon 92 oder 93, ja, bin ich dabei. Und dann musst du deine Pflicht auch erfüllen. Ne? Kann schon sein, dass du da so eine Überlappungen hast. Das waren die 3 Trivia zu The Rock?
Ja.
Also zu Nicolas Cage. Vielen, vielen Dank, David. Wir wissen schon mehr über ihn. Ein Mann, der sich hat Zähne rausziehen lassen oder sich 5 Wochen hat einwickeln lassen mit Bandagen für Filmvorbereitung. Aber wir werden später über ihn reden.
Ja.
Ausführlicher. Und damit herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel.
Ich hab einfach diesmal gesagt so, nee. Meine ich.
Eine kleine Vorwarnung. Ihr wisst ja, David ist im Umzugsstress. Es gibt eine feste Zeit, da kommen Handwerker bei ihm ins Haus und die werden dann so laut sein, dass wir unmöglich weiter aufnehmen können, weil auch wir nicht im Studio aufnehmen konnten wegen eines Corona-Falls, sind wir quasi in eine Timeline gezwungen, wo es sein kann, dass wir den Podcast relativ abrupt nach 60 Minuten heute mal enden müssen und versuchen dann einen Nachtrag in einer anderen Folge diesbezüglich zu machen. Wir wissen nicht, wie es kommt. Wir versuchen es. Aber damit ihr ganz sicher sein könnt, dass ihr unseren Podcast hört, liebe Leute, schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei David.
Bei der Nummer, wo ich nachher auch eine große Bestellung aufgeben muss, nämlich bei Koro. Hundefutter
David,
mehr.
Darfst. Ich muss.
Nee, ich muss, weil Flocke hat kein Futter mehr und wir bestellen immer bei Koro das Hundefutter für Flocke. Denn in Flockes Magen kommt nur Wasser und CD und das Futter von Koro.
Okay, für alle anderen, die noch ein bisschen mehr wissen wollen sollen, hier im Auftrag unserer Werbebotschaft, Koro Drogerie, liebe Leute. Großpackungen von haltbaren Lebensmitteln, wie beispielsweise Nüssen, Reis, Nudeln oder Ölen. Und das alles auf direktem Wege aus deren Online-Shop und nicht über den Einzelhandel. Das ist nachhaltiger. Und ihr habt eine lange Preistransparenz und könnt über die vergangenen Jahre sehen, wie teuer etwas war. Bei uns im Haushalt zum Beispiel besonders beliebt Kaffee. David, hast du deine Erdnüsse schon aufgegessen, die du so geliebt hast von Koro?
Mhm.
Ja. Kannst du gleich noch mitbestellen, eine große Packung, würde ich sagen. Nein. Und es gibt wirklich nicht unendlich viel, aber sehr viel bei Koro. Alles toll designt, qualitativ. Ich sag's ja jedes Mal. Liebe Leute, versucht's mal. Ich kriege jede Woche Dutzende Nachrichten, dass Leute jetzt endlich bei Koro bestellt haben. Sie sind ganz glücklich. Das läuft hier. Ja, also wir machen hier keinen Quatsch. Die sind wirklich gut und lecker. Und wenn ihr sagt, ihr wollt bei Koro jetzt auch mal gerne probieren, bestellen, was da so gibt, dann könnt ihr das bei der Bestellung noch mit dem Code Schwafel als Wort und 5 als Ziffer hinten dran tun. Dann spart ihr mit Schwafel 5 nochmal 5% von sowieso schon sehr günstigen Preis. Vielen Dank an Koro Drogerie und damit zurück zu unserem Podcast und den Dingen, die wir zuletzt gesehen haben und über die wir reden wollen, sollen, dürfen.
Also ich würde gerne mit euch, ich würde gerne mit dir, aber auch euch, ihr hört ja zu, darüber sprechen, über die CinemaCon. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einem Jahr haben wir schon mal darüber gesprochen. Das gibt ja immer so Messen und dann gibt es die großen Festivals. Und die CinemaCon ist so eine Business-Messe, wo quasi die ganzen großen Verleiher ihre Filme für das nächste Jahr vorstellen. Da gab es jetzt die ersten Vorführungen, das würde ich gerne mit dir kurz drüber sprechen. Mhm. Ansonsten haben wir ja schon über die Filme gesprochen, die wir beide gesehen haben. Ich habe gar nichts weiter gucken können. Ich sitze hier, wie gesagt.
Ich denke, wir werden auch genug Programm haben. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen.
Du redest auch über Downton Abbey?
Ja, klar. Der startet ja heute, wenn der Podcast hier rauskommt in den deutschen Kinos. Klar, werde ich auch machen.
Okay.
Willst du über die CinemaCon, sollen wir gleich sprechen oder willst du erstmal über einen Film reden?
Ich glaube, ich würde ganz kurz mal ein bisschen schnattern wollen. Die läuft noch, das heißt, es ist noch nicht
Wo ist denn die? Es gibt doch eine in UK, es gibt aber auch welche, nicht in Vegas.
Ich glaube, es ist Las Vegas, doch, ich glaube,
die ist in Las Vegas. Ist das in Vegas?
Ich glaube, die ist in Las Vegas.
Okay, es gibt noch was Größeres auch in UK. Wir haben das ja auch in Deutschland, das gibt es auch noch für regionale, / nationale Märkte, aber das ist jetzt die größte. Ja, dann erzähl mal, ich habe nämlich gehört, es gab 10 Minuten von, jetzt habe ich es vergessen, einem super erwarteten Film zu sehen.
Es gab alles Mögliche. Es gab vorgestern war Sony dran. Sony hat unter anderem angekündigt, dass ja natürlich ein neuer Venom kommen wird. Mhm. Hat angekündigt, dass Ghostbusters fortgesetzt wird. Das freut mich persönlich sehr. Dich wahrscheinlich auch. Weil aber auch die
Zahlen. Aber wieder mit Jason Reitman? Haben Sie das schon dazu gesagt?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass es fortgesetzt wird. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass Sie dasselbe Kreativteam dahinter haben wollen. Aber die Zahlen waren ja, glaube ich, gar nicht so gut. In Amerika ist der nicht gut gelaufen.
Naja, ich sag's ja immer wieder, ne? Also dieser Gradmesser mit dem Geld. Ich bin ja der Erste, der so ein bisschen da so mitguckt, um zu gucken, warum gibt's Fortsetzungen. Aber hinter den Kulissen, Sony hat ja einen Exklusivdeal mit Netflix gemacht. Das heißt, Sony-Inhalte landen ja zuerst auf Netflix. Netflix hat das erste Mal sinkende Abonnentenzahlen vermeldet. Aktie ist 25% gerutscht.
Ne, Netflix eigentlich hat ein Grund, um damit Elon Musk das Ding endlich mal kauft.
Dann, das bedeutet aber dann auch wiederum, die brauchen Content. Und wenn Netflix das Geld haben sie ja da. Also ich denke, dass sowas wie Ghostbusters, wenn es zuerst auf Netflix landet, weiß Gott, schon lange nicht mehr das Geld machen muss im Kino. Ich glaube, inzwischen reicht ihnen sowas wie Produktionskosten und nur noch ein Teil vom Marketing, wenn es gut läuft, einspielen. Und das, die Auswertungskette, die ist wirklich so enorm. Und da gibt es einfach keine verlässlichen Zahlen. Ne? Was legt Netflix auf den Tisch dafür? Aber wir haben schon mal darüber geredet, dass Scarlett Johansson 40 Millionen Entschuldigungen bekommen hat dafür, dass Black Widow parallel auf Disney Plus kam. Lässt doch mal ein bisschen ins Portemonnaie blicken.
Ich glaube, wir müssen generell mal in der Zukunft eine größere Folge machen, wo wir über den Status Quo des Kinos sprechen. Denn was ich jetzt gestern beobachtet habe, war, The Northman ist hart gefloppt. Genauso wie Ambulance von Michael Bay, über den wir neulich gesprochen haben. Nun mag man beim Ambulance sagen, so, ja, wundert nicht, ist ein Michael Bay-Film, ist auch nicht gut. Aber alle Michael Bay-Filme haben irgendwie funktioniert, selbst so Sachen wie The Island und 13 Hours.
Ja, aber schwache Actionfilme zu gucken, dafür ist Netflix inzwischen King im Ring. So.
Genau. Und das ist so, das hat sich alles krass verschoben. Ne? Wir haben hier mehrfach schon besprochen, dass der mittelpreisige Blockbuster. Also Filme, die damals mit Jean-Claude Van Damme oder auch Sylvester Stallone, so Actionfilme, die Arnold Schwarzeneggers und so gemacht haben, sowas wie Commando zum Beispiel, aber auch ein Stirb langsam oder Lethal Weapon, würde ich glauben, dafür gäbe es heute im Kino keinen Platz mehr, weil es keine 200 Millionen Dollar kostet und das würde direkt auf Netflix landen.
Es sind einfach auch so viele Dinge. Ich habe jetzt auch wieder drüber nachgedacht in London, weil wir sind zufällig noch, das ist voll skurril, in Elizabeth Olsen und Benedict Cumberbatch mehr oder weniger reingerannt, aus Versehen am Tag der Abreise. Und ich
haben die da Premiere gefeiert?
Nee, die waren gerade Pressetour. Ganz kleiner Aufbau auf dem Trafalgar Square. Sie waren gerade da 11 Uhr. Wir reden von 11 Uhr vormittags. Ein 20 Minuten Fotoshoot oder so. Ein paar Fans wären so, okay, was geht da los? Und ich guckte aber so genauso hin, weil zum Beispiel Benedict Cumberbatch Londoner ist, ne? Und so Stars zu beobachten, die wirklich Weltstars sind, aber mehr oder weniger in ihrem Zuhause. Du siehst so diesen Arbeitsmodus und ich dachte, es ist eigentlich so krass zu sehen, wie diese Leute eben den Alltag bewältigen. Da musste ich so ein bisschen drüber nachdenken, dass Leute wie Dwayne Johnson oder auch Ryan Reynolds und so weiter und so fort, aber vor allem so diese Leute, die so mehr Social Media Power haben, so einen Alltagsrhythmus haben, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr in Camera unbedingt oft filmen. Diese ganzen mittelpreisigen Actionfilme sind so oft auf Soundstages und so gedreht worden, dass ich einfach mich da auch gar nicht wundere, dass die eben so aussehen, wie sie aussehen und dass die Qualität so ist, wie sie ist. Und gerade, weil du ja auch gesagt hast, dass Michael Bay, ich meine, er hat es ja mit Six Underground selbst gezeigt. Er ist ja selbst diesen Weg darüber gegangen mit Ryan Reynolds.
Und das wird, glaube ich, auch die Zukunft bei ihm sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas, also Universal steckte jetzt ja dahinter, die mit Northman und mit Ambulance gerade echt zwei Flops hintereinander hingelegt haben. Dass die dem nochmal solche Budgets geben würden. Und man muss sagen, Ambulance ist schon einer seiner billigeren. Ich glaube, der hat insgesamt nur ein bisschen über 40 Millionen Dollar gekostet.
Der war nicht so teuer, ja. Aber es ist natürlich dann spannend zu sehen, wenn Universal es schafft. Die sind aus meiner Sicht sehr spät dran. Weil Warner hat es mit HBO Max noch hinbekommen und Disney mit Disney Plus richtig gut. Aber Peacock als eigene Streaming-Plattform von Universal, wenn sie die auch so am Start hätten, dann könnten sie das Warner-Prinzip fahren. Sie können ja in-house dann weiter vermarkten. Dann könnten sie sowas machen. muss dann nicht mehr im Kino funktionieren. Aber so sind sie nach dem Kino schon etwas abgeschnitten aktuell.
Aber es ist schon trotzdem, also wir leben in einer Welt, in der Michael Bay plötzlich einen Megaflop hinlegt. Und ich finde, das ist schon krass. Ich finde, da hört man irgendwie als Filmfan auch irgendwie auf und denkt sich, also spätestens jetzt, glaube ich, kommt man ins Grübeln und denkt sich, was hat sich eigentlich verändert? Und da, glaube ich, sollten wir in Zukunft mal drüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Aber wo wir gerade über Actionfilme in diesem mittelpreisigen Segment gesprochen haben, es wurde bei Sony Bullet Train gezeigt. Da
das waren die 10 Minuten, stimmt, die ich meinte. Nee,
ich glaube, waren sogar 50 Minuten.
Ich bin sehr gespannt auf diesen Film, ehrlicherweise. Ja.
Die Stimmen sind auch wirklich, wirklich gut. Und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, es gibt bereits einen Trailer dazu. Brad Pitt spielt, glaube ich, einen Auftragskiller in einem Zug voller Auftragskiller, die irgendwie alle ein Ziel haben und in diesem Hochgeschwindigkeitszug geht es dann zur Sache. Klingt nach einem High-Concept, der so auch in den 90ern hätte stattfinden können und ist, glaube ich, von David Leitch.
Genau, oder? Das dürfte für gute Action sorgen. Ja. Und Brad Pitt ist einer, der hat nicht bloß Star-Power, sondern der kann mit seiner Strahlkraft auch tatsächlich, man sieht es in The Lost City aktuell, etwas an sich reißen, das wirklich, wirklich Bock macht. Und da sind sich auch alle Kritiker bei The Lost City einig, dass Brad Pitt das Ding wirklich auf ein ganz anderes Level hebt, da wo er auftaucht.
Es gab jetzt so ein paar andere Sachen. Es wurde der neue Trailer zu Wonka gezeigt. Das ist die Willy Wonka-Verfilmung mit Timothy Chalamet, von der ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden habe, was das werden soll. Also
ich glaube, das ist so das Prequel, ne? Vor seiner Schokoladenfabrik. Aha. Ich glaube, es geht um seine Jugend und Kindheit. Die wurde ja mit dem Johnny Depp-Film nur mal kurz angeschnitten.
Ah ja. Ja, dann wurde erstes Material aus The Flash gezeigt. Da wird interessant zu sehen, wie es weitergeht mit Ezra Miller auch, der jetzt ja, glaube ich, zum zweiten Mal verhaftet wurde.
Zum zweiten Mal auf Hawaii innerhalb von 2 Wochen.
Ja, der lebt da, glaube ich, irgendwie. Irgendwas, oder das ist sein Ort, wo er da die Leute verprügelt. The Batman wurde bei Warner. Warner hat neben The Flash hat noch Shazam gezeigt und hat, ich glaube, erstes Aquaman. Aber was für mich viel spannender ist, dass sie angekündigt haben, dass es einen zweiten The Batman geben wird. Wieder mit Robert Pattinson und wieder von Matt Reeves. Und das ist toll.
Es war ja auch als Trilogie, das hatten wir, als wir darüber gesprochen haben, im Grunde ja angedacht. Ne? Mehr oder weniger offenes Geheimnis. Und die werden sie dann anscheinend auch abliefern. Ne?
Ja.
Wobei aber Mittelfilme in Trilogien auch immer so einen gewissen, also immer ein bisschen schwieriger ist. Mal gucken, was das wird.
Ich bin gespannt, ob das was jetzt mit dem Joker wird oder ob sie sich was ganz Neues ausdenken, wird interessant sein. Das war's jetzt erstmal. Soweit ich weiß, wird heute oder morgen der neue Avatar gezeigt. Also Avatar 2 wird, glaube ich, das erste Material auf der CinemaCon zu sehen sein. Und meistens ist es ja so, dass wir die Trailer, die dann da gezeigt werden, nur kurze Zeit später bekommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zu The Flash, das zu Shazam, das zu Aquaman und jetzt zu Avatar in Kürze Trailer kommen werden.
Das ist ja auch bestätigt, dass Avatar zum Release zu Doctor Strange, und das ist nächste Woche. Woche, also uns erwartet der Avatar-Trailer wahrscheinlich irgendwann nächste Woche und dann wird es ordentlich knallen. Ich glaube, alle anderen Titel, die du gesagt hast, werden dann auch um den Zeitraum, aber auf sicherlich 48 Stunden Abstand lassen zu Avatar.
Wir gucken mal. Eine Sache will ich noch erwähnen. Don't Worry Baby heißt der, glaube ich, von Olivia Wilde. Der neue Horrorfilm, Florence Pugh und Harry Styles spielen mit. Und da wurde der erste Trailer gezeigt. Der dürfte jetzt auch demnächst aufschlagen. Und der hat wohl Standing Ovations bekommen. Also das muss ziemlich, also ich freue mich sehr auf Don't Worry Darling. Don't Worry Darling heißt
der Film.
Okay,
bin ich echt gespannt. Olivia Wilde ist ja nicht ihr erster Film. Sie ist die aus Dr. House, ne?
Sie ist aus Dr. House und ihr letzter Film war, glaube ich, wie hieß der mit den beiden Freundinnen? Irgendwas mit B, glaube ich.
Ach, das mit den beiden Schülerinnen, oder was?
Genau. Super starker Film.
Ein richtig starker Film. Booksmart,
ja, toll. Booksmart. Richtig, richtig stark. Gut, das wär's. Also das Ding läuft noch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch selber ein bisschen informieren. Und ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass jetzt vielleicht so ein paar der lang ersehnten Trailer kommen werden. Lass uns über Filme reden, die wir gesehen haben, Robert.
Okay, womit willst du starten? Hast du einen Wunsch?
Also ich glaube, wir reden als erstes ich würde gerne wissen jetzt, das ist gelogen, ich will es nicht wissen, aber wie war denn Downton Abbey 2?
Downton Abbey 2, und ganz kurz, ich würde auch sagen, wir machen Massive Talent als letztes, dass falls wir dort abgeschnitten werden, können wir es komplett rüber transportieren, woanders mal hin. Der startet ja auch erst im Juni. So, Downton Abbey 2, du hast also die Filme, pass auf, ich erzähl's dir kurz, es gab eine Serie, 6 Staffeln, 48 Folgen, lief bis 2015.
Und worum geht's? Es ist so.
Downton Abbey erzählt die Geschichte. Es beginnt alles so, wir reden so von 1912. Wann ist die Titanic gesunken? 1912, ne? 14. April 1912, ja. Und damit beginnt, soweit ich weiß, war die Serie. Du bist an so einem Anwesen auf der Originaldrehort ist Highclere Castle. Du hast so eine Burg, ein Anwesen in England und dort lebt die Familie Crawley. Robert Crawley, er ist der Lord von Grantham, der Earl of Grantham, zusammen mit seiner Familie. Das ist die eine Ebene. Es geht um das Leben der Adeligen, die Intrigen, aber alles immer sehr schön und sehr gediegen, sehr freundlich und edel untereinander und genauso wichtig, aber das Leben der Bediensteten, vom Butler über die Köche bis hin zu den Kammerzofen und so weiter und so fort. Und diese beiden Ebenen der Adeligen und der Bediensteten, das ist immer Downton Abbey gewesen. Mhm. Alles mit pompöser Musik, alles sehr schön, sehr fröhlich, Charaktere, die aber auch einem wirklich ans Herz gehen können. Und das wird immer so durch die Jahre begleitet einen diese Serie. Dann bricht parallel der Erste Weltkrieg aus und auf Downton fängt man an, sich darum zu kümmern, ein Lazarett zu eröffnen, Verwundeten zu helfen. Und immer wieder sich auch mit der Bevölkerung gut zu stellen und so weiter. Und dann kam der erste Kinofilm raus, nachdem die Serie durch war. Bei uns lief die Serie in der ARD, also hat auch ein sehr altes Zielpublikum hier angetargetet und hat ja auch in der ARD immer so einen sehr alten Look, was den Filter angeht. Und ich persönlich hatte mir dann angeguckt vor dem Kinofilm und ich bin richtig schnell mit meiner Frau zusammen Fan geworden. Und es ist einfach eine sehr, sehr liebevolle Serie. Und der Kinofilm hat 13 Millionen Dollar gekostet. Hat aber 237 Millionen eingespielt.
What?
Und das ist also das 20-fache fast einzuspielen, ist eine Ansage. Und ja. Da haben sie gesagt, machen wir jetzt einen zweiten. Und im ersten Kinofilm hat der König von England Downton besucht. Und jetzt sind wir inzwischen aber jetzt beim zweiten Film im Jahr 1928. Und was ist 1928 für eine Filmzeit? Der Stummfilm und der Tonfilm begeben sich in so eine Übergangsphase. Mhm. Auf Downton hat man kaum mehr Geld. Die moderne Welt kommt, das Dach ist marode und deswegen beschließt Lady Mary, die inzwischen das Haus leitet, man könne doch nach der Anfrage eines US-Regisseurs einen Film auf Downton drehen. Das geht allen da aber zu weit, weil einfach Hollywood und die Allüren dort überhaupt nicht mit der Etikette des Adels zusammenpassen. Die Bediensteten sind ganz doll aufgeregt, ihre Stummfilmstars kennenzulernen. Und deswegen haut der Großteil des Adels ab auf eine französische Villa, die gerade vererbt worden ist in der Familie. So, das ist ein bisschen die Handlung, David. Downton Abbey 2 ist ausschließlich für Leute, die die Serie geguckt haben, die sie lieben. Und ich kenne aber niemanden, der mir nicht geschrieben hat, okay, ich habe der Sache 5 Folgen Zeit gegeben und dann war ich Feuer und Flamme. Es ist eine unglaublich schöne Serie und auch der neue Kinofilm schafft dieses Gefühl von all diesen 20, 30 Charakteren, die man über Jahre kennengelernt hat, genauso zu transportieren. Und dabei ist vor allem, wenn das Aufeinandertreffen von der Filmwelt und der adeligen Welt gibt natürlich super viele Möglichkeiten, da so ein Chaos anzurichten, witzig zu sein und alles in so einer gediegenen Art und Weise, dass man was dazulernen kann, wenn es um Anstand, Respekt und Etikette geht. Kurzum, David, es wird niemals dein Film und niemals deine Serie sein, aber für alle, die die Serie mochten und den ersten Kinofilm, ich finde dieser neue Kinofilm hier von Simon Curtis, der vorher noch nichts mit Downton Abbey zu tun hat, außer dass er mit einer der Hauptdarstellerinnen seit 30 Jahren verheiratet ist, schafft das, dieses Gefühl wieder heraufzubeschwören. Nur dieser ganze Handlungsstrang in Frankreich, das ist mir ein bisschen zu weit weg von dem, was wir von Downton sonst kennen. Aber ansonsten eine richtig schöne Nummer. Und ich hoffe, dass der Film gut funktioniert, weil ich würde auch gern einen dritten anschauen wollen. So, du hast es ertragen, David. Du hast es geschafft.
Ey, also ich bin wirklich erstaunt, wie einfach es dir fällt, da auch so viel dann noch darüber zu sagen. Aber
sag mir mal einen Film, der bei 13, der bei so einem geringen Budget zuletzt so viel eingespielt hat. Ich war ganz erstaunt bei der Recherche. Das gibt's nicht mehr oft in letzter Zeit, ehrlicherweise.
Ich bin bei Budgets und Einspielergebnissen ehrlich gesagt nicht so bewandert. Deswegen.
Dabei hast du heute als erstes die Nachrichten gedroppt, was nicht funktioniert hat.
Aber da habe ich tatsächlich jetzt auch mal gucken wollen, weil ich sehr gespannt war, wie Ambulance denn laufen würde. Und bei The Northman hatte man schon so ein bisschen im Urin, dass es nicht laufen würde. Das ist vielleicht auch ehrlich gesagt so ein bisschen eine verwegene Ansage, jemandem 90 Millionen Dollar dafür zu geben, dass er ein Indie-Film im Grunde macht. Ne? Also das Robert Eggers hat ja eigentlich wieder so einen Film gemacht, den er immer macht, nämlich ruhig und eher atmosphärisch und gar nicht so dieses Action-Ding. Egal, wir reden jetzt über Fresh. Das ist der Film, den du letzte Woche angeteased hast, wo du meintest, der wird mir auf jeden Fall gefallen.
Habe ich gesagt, der wird dir auf jeden Fall gefallen?
Ich glaube, ich habe dir gesagt,
dass Promising Young Woman auf Hostel trifft und hast du gesagt, oh wow, das, jetzt bin ich interessiert. Das war, glaube ich,
was. Ich glaube, dann habe ich das einfach selber da rausgezogen. Okay. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich fand ihn richtig scheiße.
Es tut mir leid für dich, David, weil auf der einen Seite fühle ich mich so in der Tradition unserer Anfänge wieder. Das ist auch mal ganz schön.
Wir haben heute wirklich eine Folge, in der ich alle Filme schlechter finde als du. Also das ist heute wirklich während den Anfängen.
Ja, ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz, wie denn so das internationale Echo ist. Aber das ist gar nicht mal so übel bei Fresh tatsächlich. Okay, dann erzähl mal. Also jetzt können wir doch aber auch spoilern, worum es geht, ne?
Genau, es geht, also du hast das ja schon angekündigt letztes Mal. Hier kommt der Titel tatsächlich nach, was, 20 Minuten, 25 Minuten?
33.
Irgendwie, also relativ spät. Denn es gibt vorher einen Vorgeplänkel, Mann trifft Frau, Frau ist genervt von der Datingwelt. Man sieht am Anfang auch so ein Date, was sie hat, und da musste ich schon so schmunzeln, weil ja, es gibt richtig beschissene Dates, aber ich saß mit meiner Frau auf der Couch und meinte so, hattest du jemals so ein Date? Und sie meinte nein, aber sie hätte wohl von Freundinnen gehört, wo es tatsächlich, also Frauen treffen wohl auf Typen, die richtig
kacke
sind. Ich
habe das aber auch gehört, dass es sowas gibt. Also das halte ich tatsächlich für gar nicht so übel beobachtet.
Ja, wobei, aber das ist ein Typ, also es ist am Anfang so, dass er dann, ne, er ist nicht nur scheiße zum Kellner, zu ihr, dann hat er auch vorher schon verabredet, dass beide Geld mitnehmen, weil sie auch bezahlen musste, und dann beschimpft er sie halt. Als sie dann nicht ihn nochmal wieder treffen will. Das wirkt alles, ehrlich gesagt, ein bisschen...
Also ich sag mal so, ich hatte eine wilde Phase, wo ich sehr weirde Bekanntschaften hatte teilweise. Und es wirkt zumindest wie ein Potpourri von 5, 6 Erfahrungen, die ich mal gesammelt habe, gefühlt. Also auf der anderen Seite. Nicht nur Frauen treffen auf so Männer, auch Männer treffen auf Frauen, die sehr skurril sein können.
Und dann trifft sie aber beim Einkauf, was ich noch am weirdesten an dem Film finde, ist, dass sie in der Kaufhalle auf jemanden trifft, der sie auch so anquatscht. Das ist Sebastian Stan. Und da sagt sie dann nicht, ey, Red Flag, weil er sie wirklich regelrecht belagert, sondern sie trifft sich dann mit dem. Und das ist dann ein tolles Treffen. Sie landen auch beim ersten Abend schon im Bett miteinander. Nächste Red Flag, er fragt direkt beim zweiten Date, ob sie nicht mal zusammen in den auf seine Hütte fahren wollen. Sie so, yo, gute Idee. Wir kennen uns zwar erst 2 Nächte lang, aber lass mal auf jeden Fall machen. Und dann stellt sich heraus, boom, der Titel kommt ins Bild, Fresh. Und es stellt sich heraus, dass da sehr viel mehr im Hintergrund ist. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt damit? Aber ich glaube, wir können nicht den Film kritisieren, ohne nicht.
Nee, wir reden jetzt drüber. Ich habe in meiner Kritik damals gesagt, wir werden im Podcast ausführlich reden. Wir haben letztes Mal schon angedeutet und jeder hatte jetzt Zeit zu sagen, okay, ich mache jetzt Stopp und höre wann anders weiter. Ihr könnt den auf Disney Plus schauen, den Film, falls ihr wollt, unter der Rubrik Star. Müsst ihr aber darauf achten, dass euer Altersprofil auf 18 freigestellt ist, glaube ich, damit das geht. Vielleicht ist auch bloß ab 16. Okay.
Er wird dann nämlich zu so einem Ding, wo sich herausstellt, Sebastian Stan ist ein... was ist er, ein Kannibale?
Neuer Menschenfleischhändler und Kannibale. Ne?
Der selber gerne auch Menschenfleisch isst. Und der schneidet den Damen, die er festhält, gerne Körperteile ab. Beziehungsweise auch Dinge aus dem Po oder aus dem Gesicht.
Oder Brüste. Und hält sie am Leben, weil frisches Fleisch besser schmeckt als gefrorenes Fleisch.
Genau. Und dadurch, er ist so eine Mischung aus, du hast es schon gesagt, Promising Young Women. Ich finde, er riecht auch sehr stark nach sowas wie Hannibal. Er riecht stark nach American Psycho, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Mhm. Da ist auch Raw noch mit drin, falls du den kennst.
Nee, den habe ich tatsächlich nicht geguckt.
Aber der geht so ein bisschen in die Richtung auch, ne? Mit da zwar eigentlich so, da ist die Hauptdarstellerin, erkennt so bei sich selbst diese Gelüste an Menschenfleisch, aber das ist so ein bisschen in der Richtung. Und all diese Vorbilder, die wir jetzt gerade genannt haben, sind besser als Fresh, der für
aus meine Davids Sicht?
Aus meiner Sicht, ja, aber das muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Ich fand den Film zäh, er ist sehr langsam. Ich fand ihn leider nicht gut gespielt in vielerlei Hinsicht. Auch Sebastian Stan fand ich viel schwächer als noch bei Pam und Tommy. Ich fand, die Inszenierung hat mich oft an so TV-Niveau erinnert. Die Bilder sind zwar nicht schlecht, aber es gibt
woher
so
einige... Woher kommt das mit dem TV-Niveau? Weil ich fand gerade die Kamera und fischeiige Optik eigentlich ganz spannend, ehrlicherweise.
Ja, spannend, aber ich finde, es gibt ganz viele Einstellungen. Also es gibt dann so diesen einen Plot mit, da kommen wir gleich zu, es gibt noch so einen Barkeeper, der zur Hilfe gerufen wird. Und in dieser Bar sind die Einstellungen so TV-ig. Und es gibt dann ein, zwei Zooms, die ich so ganz unbeholfen fand, weil ich das Gefühl hatte, die Kamera kann richtig gute Bilder, aber mit der Kamera können sie nicht so gut umgehen. Und dadurch hat es einen, Direct-to-DVD-Look. Ich finde den Film, weil er ja auch in diese Richtung Promising Young Women geht, es wird ja immer so über diese Wokeness gesprochen und hier fand ich Aspekte daran eher so ein bisschen unangenehm. Es gibt einen Subplot mit diesem Barkeeper, der als Mann quasi zur Hilfe eilen soll und so richtig zum Deppen erklärt wird. Und ganz am Ende entscheidet sich diese Figur dann etwas zu tun, die völlig absurd ist, weil sie diesen ganzen Subplot für nichtig erklärt. Also diese ganze, immer dann, wenn zu diesem Barkeeper gewechselt wird, der für sich entscheidet, was tue ich, helfe ich jetzt in dieser Situation. All das ist vollkommen irrelevant, weil am Ende entscheidet diese Figur dann sich für eine Maßnahme, die A, nicht so richtig viel Sinn ergibt so und die eigentlich nur ein Statement ist.
Es braucht diesen
Statement
ganzen...
Statement ist, ganzen Frauen können für sich selber sorgen und Männer können es nicht oder sind toxische Schweine. Und ich finde, bei Promising Young Women, weil der Film eben auch so, ne, ich will jetzt gar nicht realistisch sagen, aber er ist mit einem ganz anderen Fingerspitzengefühl. Er ist zwar auch ein bisschen drüber und er hat ist relativ frech auch, aber mit einem ganz anderen Fingerspitzengefühl inszeniert. Und ich fand, bei Fresh fand ich die Message doof. Hat mich genervt.
Ich finde, Promising Young Woman ist auch ein viel emotionalerer Ansatz einer Figur, die auf dem Rachefahrt ist, während ja hier das Opfer selbst erst in eine Situation gerät. Also das sind zwei unterschiedliche Situationen. Ich gebe dir bei dem, das habe ich auch bei mir gesagt, die gesamte Barkeeper-Geschichte braucht es nicht. Die braucht es überhaupt nicht bei diesem Film. Das macht den Film auch mit seinen 114 Minuten mindestens 15 Minuten unnötig länger.
Genau.
Was ich bei diesem Film ist, aber einfach mag, die Tonalität, auf die das dann switcht und wie sich das alles dann so darstellt. Ich meine, ganz klassische Klischees werden abgearbeitet. Du hast kein Telefonempfang und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles grundsätzlich nichts Neues. Aber dennoch wohnt diesen Genuss und auch die Figur selbst mit dem Genuss von Kannibale sein zu konfrontieren und dann so eine ganz merkwürdige Täter-Opfer-Szenerie aufzumachen, finde ich halt sehr interessant und irgendwie auch skrupellos. Ich merkte so richtig beim Gucken, wie mir es halt immer so wieder so den Magen zuschnürte. Nun bin ich generell ja kein Fan so von Fleisch und Fleischzubereitung, weil vegan und so, aber da kommt halt nochmal so eine psychologische Ebene dazu und ich habe es mit drei anderen Leuten geguckt, die alle auch sehr so, oh Gott, was ist das hier, sich das Ding anschauten. Was ich sehr spannend fand, ist die Farbpalette. Es gibt dieses Bild, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, aber ganz markant, es gibt so ein Bild, als sie sich treffen an der Wand in diesem abgelegenen Haus. Da fährt die Kamera eigentlich sehr dezent einfach drüber. Du merkst sofort, irgendwas wird mit diesem Bild sein. Und Minuten später geht sie da ran und merkt auch so eine Textur, was wird nie aufgeklärt. Ich glaube, es ist ein Zahn, der da drauf ist. Ne? Es wird nie wieder so aufgegriffen. Und ich finde, dem wirkte etwas, ich konnte mich so richtig einfühlen, dort zu sein. Und das wurde mir so immer schauriger und immer ekliger. Und ich mochte das ehrlich gesagt sehr. Bei Fresh. Ich finde vor allem auch spannend, und da haben wir auch überlegt, ob wir da mal drüber reden, dass das ein Regiedebüt ist. Und ich finde bei einem Debüt immer sehr spannend, wenn diese Regisseurin, das ist Mimi Cave, noch ihren zweiten, ihren dritten, vierten Film machen darf, dass da auf jeden Fall was schlummert. Also das, finde ich, kann man bei Fresh sehen. Da ist jemand mit einem Blickwinkel, mit einer Geschichte, der vielleicht die richtigen Stellschrauben finden muss.
Ich gar nicht. Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, ihre Inszenierung ist ziemlich plump. Ich finde, mit den Schauspielern kann sie nicht umgehen. Die Geschichte hat sie sich aus zig Geschichten zusammengestohlen und inszeniert die auf so eine Art herunter, dass ich die ganze Zeit an viel bessere Vorbilder inszeniert werde. Und dann ist er endlos zäh. Also er ist, wie gesagt, du sagst es schon, mindestens 15 Minuten zu lang, wenn nicht sogar mehr. Aber ich muss auch sagen, ich wüsste gar nicht, was man rausschneiden sollte, weil es ist jetzt gar nicht so, dass...
Na, du lässt den ganzen Dings raus. Den ganzen,
das ist richtig, Barkeeper-Nummer lässt man raus, aber ich fand den auch ansonsten, der war so unspektakulär, so lahm. So, ich fand die Geschichte einfach, hat mich gar nicht gepackt. Ja, und dieser Ekel, den du hattest, mir hatten auch Zuschauer geschrieben, die gemeint haben, allein durch deinen Tease letzte Woche haben sie sich den Film angeguckt und waren ganz schockiert auch von dieser Menschenfleischnummer. Und ich dachte so, nee, hat mich null abgeholt.
Ich find's krass, wenn du dir die zum Beispiel die, ich weiß nicht, hast du dir mal die Anatomie einer Frauenbrust angesehen? Also wie die Struktur von dem Fettgewebe darunter ist. Und dann siehst du das auf dem Teller so zubereitet. Das ist ja exakt diese Form, wie man es dort sieht. Und ich finde, also ich, als ich es gesehen habe, dachte, wir werden als Menschen geboren und nehmen ja Muttermilch auf die Art und Weise auf uns, in uns auf. Und dann das so gebraten zu sehen, wie so ein Filet Mignon, und dann so da zu schneiden und diese Kruste, die beim Braten eben hörbar. Also weißt du, es wird sehr, sehr eklig. Ich glaube, manche Leute, also ich war dafür sehr empfänglich, mir zu überlegen, wie abstoßend ich das auf der einen Seite finde. Und dann musste ich darüber noch denken als Veganer, dass es wiederum für Leute, die Fleisch essen, ja nochmal eine ganz andere Subebene gibt, dass es für bei Tieren dann aber kein großes Problem darstellt. Also für mich kamen da immer wieder Dinge zusammen, wo ich dachte, krass, was das mit mir macht. Also dieser Film hat mit mir was gemacht, tatsächlich. Okay. Und ich finde auch, weil du sagst, ich finde, er ist, du sagst, endlos zäh. Ich finde nicht, dass er endlos zäh ist. Er hat seine zehn Momente, aber für mich ist das zum Beispiel nicht durchgängig so. Und auch wenn du sagst, dass sie nicht mit Schauspielerinnen oder Schauspielern umgehen kann, ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, was das bedeuten soll, weil ich finde nicht, dass sie eine super schlechte Perspektive oder Darstellung wären. Ich finde Daisy Edgar Jones, die sich da so entwickelt.
Daisy Edgar Jones finde ich echt nicht gut. Also es gibt diese eine Szene, wo sie relativ in der Mitte des Films wird ihr auch etwas angetan. Und ich finde, gleich die nächste Sequenz ist, da ist sie dann so auf dem Boden und liegt da so rum. Und ich dachte so, wow, das ist jetzt die emotionale Reaktion. Ich finde, Daisy Edgar Jones spielt das Ganze entweder, nee, eigentlich finde sie, ich finde sie die ganze Zeit stark unterkühlt und fast schon befremdlich, irgendwie so out of the zone. Ich habe das Gefühl, die war gar nicht am Filmset.
Na, ich find,
also das, wo du sagst, so, du bist so in den Film reingesogen worden, als wärst du da gewesen, so hatte ich das Gefühl, dass die Darsteller dafür gesorgt haben, dass ich gar nicht eingeladen werde.
Krass, ich fand's wieder, also ganz im Gegenteil, so fantastisch, als sie sagt, dass sie sich so, also wie sie es auch sagt, dass sie sich so davor ekelt, dass sie sich nicht ekelt. Ja, ich finde, da steckt also ich finde, da steckt Kraft drin. Und deswegen will ich gerne einen zweiten und dritten Film von Mimi Cave sehen. Weil wenn jemand in seinem Debüt so weit geht, dass es was mit mir macht, dann bin ich gespannt, wo mit mehr Erfahrung da man landen kann, filmtechnisch.
Ich finde, ist total gut, wenn man so feministische Geschichten erzählt. Ich fände es schön, wenn diese feministischen Geschichten nicht in reines Bashing des anderen Geschlechts ausarten.
Da gebe ich dir recht, ja.
Und das habe ich in dem Fall wirklich das Gefühl, das ist bei anderen Filmen wie Promising Young Woman eben nicht der Fall. Und das
Promising nervt. Young Woman hat einen viel ernsteren Drama-Hintergrund. Auch es ist ein viel traditionellerer Film. Dieser Film setzt auch einfach auf das, was es mit uns an Reizen ausmacht und viel da, also ja, da gebe ich dir auch recht, Bild, was da gezeichnet wird. Aber dennoch, ich finde es ein Film, wo mir auch viele Leute geschrieben haben, dass sie ohne den Podcast gar nicht drauf gekommen wären und dass man den vor allem bei Disney Plus gucken kann. Guckt ihn euch gerne an, seid darauf vorbereitet, dass er euch anscheinend entweder kalt lässt. Ich würde aber vermuten, weil viele mir geschrieben haben, dass er auf jeden Fall was mit euch macht. Okay, das soweit zu Fresh.
Dann lass uns über Everything, Everywhere, All at Once sprechen.
Einer meiner Lieblingsfilme des Jahres.
Ja?
Ja, absolut. Absolut. Ich habe da gesessen. Du hast mir, okay, andersrum. Du hast mir auch geschrieben, wie ihr den Film fandet. Bei dir war ich noch so, okay, wir werden drüber reden. Du hast mir geschrieben, was Caroline zu dem Film sagt. Ich war so innerlich, als du da geschrieben, also ich weiß nicht mehr aus dem Kopf. Du hast gesagt, das war für sie ein Scary Movie für, Intellektuelle. Scary
Movie für Intellektuelle.
Und ich war so, also klar, ich fühle mich ja sofort offended, ne? So nach dem Motto, aha, ich bin intellektuell.
Ich ja auch, ich saß ja auch neben ihr und fand den Film deutlich besser als sie.
Ich fühle mich so krass offended und denke dann so, nein, Mann, das ist halt ihre Meinung und sie fand auch Ambulance toll, so was. Also nicht, dass ich nichts drauf gäbe, aber es scheint mit ihr und mir persönlich halt normal zu sein, dass wir sehr unterschiedliche Meinungen haben.
Ja. Und auch ich und sie zum Teil. Also jetzt bei dem Film war es so, ich wollte den auch richtig gut finden und war dann enttäuscht. Da kommen wir aber gleich zu. Aber ich fand ihn wesentlich besser als sie und musste das dann aushalten und habe dann auch dann zu ihr gesagt, du pass auf, dann geh bitte. Also wenn du jetzt weil sie ist dann so, du müsstest das mal erleben. Du hast es ja bei Ambulance auch gesehen, wo wir zusammen im Kino waren. Die schimpft und schnattert und dann denke ich immer so, ey, wenn dir der Film nicht gefällt, alles klar, aber dann raus. Ne?
Ich sag dir ganz, ehrlich, ne? Also Gina und ich, wir sind ja immer so, kein Wort darf geredet werden. So, wirklich. Und wenn, dann heißt das, kannst du kurz Stopp machen? Also dann machen wir wirklich kurz Stopp und reden etwas, wenn irgendetwas gerade zu reden ist.
Ja.
Ich denke, wir würden wirklich zwei unterschiedliche Heimkinosysteme haben dafür, weil wir dann keine Filme zusammen gucken würden. Ich glaube, das wäre für uns echt nicht machbar.
Ja. Ich mag das, ich musste mich am Anfang auch dran gewöhnen, weil ich bin da auch gar kein Fan von. Aber erzähl mir doch mal von Everything Everywhere All at Once. Wir hatten hier ein paar Mal drüber gesprochen, weil wir gesagt haben, wir freuen uns drauf, aber jetzt sag doch mal, was es ist.
Also ihr könnt diesen Film ebenfalls ab heute in den deutschen Kinos gucken und erzählt die Geschichte von Evelyn. Evelyn hat einen Haufen Probleme. Die hat einen Waschsalon, der läuft nicht wirklich gut, weil die hat Probleme mit der Steuer. Die hat Probleme mit ihrer entfremdeten Tochter, die lesbisch oder mindestens bisexuell ist, weil damit kann sie gerade noch so umgehen, aber sie will das auch so ein bisschen verstecken vor dem Großvater beziehungsweise eigenen Vater. Und ihr Ehemann versucht sich eigentlich auch von ihr scheiden zu lassen. Also Familie, Liebe, Beruf, alles geht bei Evelyn den Bach runter und bei der, auf dem Weg zur Steuerberatung in einem Fahrstuhl dreht sich ihr Mann auf einmal in einem Moment um, in dem du denkst, was ist denn jetzt passiert? Und ist ein ganz anderer, der ihr davon berichtet, dass sie Teil einem Multiversum sei oder in diesem Multiversum gäbe es zigtausende Versionen von ihr und es gibt eine Mission, ein Grunduniversum zu retten und damit letztendlich alle zu retten und erklärt ihr, wie sie in die verschiedensten Charaktere sie erleben kann und auch in sie hineinschlüpfen und von der einen in die andere Welt die Gefühle transportieren kann. Und dabei geht es um zwei Dinge. Einmal ist es eine Science-Fiction-Weltrettungsmission, wie man gefühlt sagt, okay, sowas kennen wir. Und dann ist es ein Drama über Familie und vor allem eine Mutter-Tochter-Geschichte. Und das wirkt erst einmal völlig unvereinbar. Bis ich dann auch erst im Nachhinein recherchiert habe, dass die The Daniels nennen sie sich, Dan Kwan und Daniel Scheinert, auch die beiden Regisseure von Swiss Army Man waren. Mhm. Und hast du Swiss Army Man damals gesehen?
Ja, ja.
Hast du den gemocht oder fandst du den blöd?
Sehr.
Ich hab den geliebt. Und ja, das war auch schon ein sehr außergewöhnliches Wagnis, eine Geschichte zu erzählen über eine Leiche, eine furzende Leiche von Danny Radcliffe gespielt und einen suizidalen Paul Dano, der auf der Insel sich nur nicht umbringt, weil er die Leiche noch am Wasser sieht und die beiden eine morbide Freundschaft entwickeln und zusammen und diese Leiche missbraucht wird, um sie als Floß oder als Katapult von A nach B zu gelangen.
Das ist ja so ein bisschen, ich hatte jetzt nach Everything Everywhere All at Once ein bisschen das Gefühl, das ist auch das Trademark von denen. Und daher kommt auch diese Bezeichnung von Caroline, die sich immer wieder echauffierte, weil das fand ich witzig. Weil die guckt halt so Quatsch wie Venom 2 und findet es großartig, aber dann diese Szenen, die waren ihr zu sehr Scary Movie. Es gibt so Szenen, da wird gekotzt. Es gibt Szenen da, die sind wirklich Slapstick und die spielen auch mit deinem Gefühl von Ekel und so auch Comedy ist so ein bisschen drüber. In einem dieser Multiversen, das sieht man auch im Trailer, haben die Leute zum Beispiel Wurstfinger. Und zwar im wortwörtlichen Sinne, es gibt eine Hotdog-Welt, in der alle Menschen Wurstfinger haben. Und das ist so strange. Und weil da auch noch eine lesbische Liebesszene mit dazu kommt, mit Jamie Lee Curtis. Und man merkt so ein bisschen, dass die Daniels, das haben sie bei Swiss Army Man ja auch schon gemacht, die erzählen eine ganz liebevolle, menschliche Geschichte und spielen aber mit den Sehgewohnheiten der Zuschauer, indem sie immer wieder so Sachen einführen, wie eben furzende Leichen. Das ist ja total absurd, dass Swiss Army Man eigentlich total zu Herzen geht, obwohl da Daniel Radcliffe aufgedunsen vom Wasser vor sich hin furzt die ganze Zeit. Und so ist es bei Everything Everywhere All at Once auch so, dass sie immer wieder Szenen einführen, wo ich das Gefühl habe, hier wird bewusst torpediert, was die Zuschauer gewohnt sind, um deinen Verstand so ein bisschen zu erweitern, um dich auch darauf vorzubereiten, hey, hier geht irgendwie alles.
Ich finde das so extrem liebevoll, weil ich finde, das orientiert sich auch am wahren Leben. Zum Beispiel du und ich, David. Du und ich, wir könnten eigentlich von unserem Lebensstil, unseren Vorlieben, unseren Hobbys kaum weiter voneinander entfernt sein, in den meisten Dingen. Ha? Und trotzdem wissen wir uns doch zu schätzen. Oder und als Freunde auch zu schätzen, über eine lange Zeit. Und das finde ich so besonders an einem Film wie Everything Everywhere All at Once, dass du sagst, du findest etwas ganz toll, obwohl du eigentlich, wenn du genau hinguckst, so viele Einzeldinge davon überhaupt nicht dich widerspiegeln oder du dich gar nicht damit identifizieren kannst. Und dem gibt es ganz oft Menschen, die du liebst, obwohl sie ein, zwei Dinge haben, wo du sagst, ach du Kacke, wie kannst du nur? Ja. Und ich finde das an diesem Film so liebevoll, weil der hat diese wahnsinnig tolle Mutter-Tochter-Geschichte. Der hat auch einen meiner Lieblingsfilme, dem widmet der gefühlt ein eigenes Kapitel, nämlich Ratatouille. Auf eine super skurrile Art und Weise, wo ich dachte, was ist denn das jetzt hier? Und ich verstehe jeden, der sagt, was ist das, was soll das, bitte weg damit. Aber ich finde, und die opfern auch rein visuell, es gibt durch diese Universen quasi einen Ritt von 100 Schnitten. Alleine, was da an Kostüm, an Ausstattung passieren muss für all diese Bruchteile von Sekundeneindrücke, die nie wieder auftauchen in dem Film, weil man sich so auf 10, 15 Universen versteift, von diesen 100, 150 gezeigten, da steckt so viel kreative Energie drin, dass ich dachte, ach du Kacke, sowas habe ich ja seit Swiss Army Man nicht mehr gesehen in seiner Absurdität.
Ich war letzten Endes dennoch enttäuscht, weil ich hatte einen weirden, wilden Film erwartet, aber Swiss Army Man, hatte ich gerade schon gesagt, hat mich weitaus mehr berührt. Ich hatte hier immer wieder das Gefühl, dass die Handlung auch durch diese Multiversen-Nummer so ein bisschen in Stocken gerät. Weil was passiert ist, dass Evelyn immer wieder in ihre, also sie wird immer wieder in ein anderes Universum gerissen. Unter anderem durch andere Figuren, aber auch, weil sie dann irgendwann so nahtlos switcht zwischen ihren verschiedenen Persönlichkeiten. Und was dann passiert ist, dass die Echtwelthandlung anhält, die stoppt regelrecht. Dann sieht man kurz, wie sie agiert in dieser Parallelwelt und dann springt nach 10 Minuten das wieder in die Echtwelt zurück. Und das ist mir gerade am Anfang aufgefallen. Es gibt eine sehr lange, bei dieser Steuerberaterin, die von Jamie Lee Curtis gespielt wird. Diese Szene will gefühlt nicht enden, weil da quasi die gesamte Exposition passiert. Und die Exposition wird in Form ihres Mannes, der ja auch in den Multiversen herumspringen kann, wird ihr immer wieder beigebracht. Und das geht wirklich bis zur Mitte. Also bis zur Mitte sagt diese Person immer wieder so, ja, und das ist ja so. Und die Regeln sind die folgenden. Und deswegen musst du uns retten, weil. Und dadurch kommt diese Handlung erst ganz, ganz zäh irgendwie zum Laufen. Und ab der Mitte fängt dann dieser zweite Part an, der zu dieser Mutter-Tochter-Geschichte wird. Und das war mir dann wiederum zu dick aufgetragen zum Teil. Und ich fand, dass die Balance bei Swiss Army Man deutlich besser war. Deswegen, ich glaube, ich habe selten einen Film gesehen, bei dem ich so viel hin und her geschwankt bin. Weil ich habe beim Film ja immer so meine Sternewertungen im Kopf. Und manchmal denke ich bei einigen Filmen so, boah, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Irgendwas zwischen 1 und 2. Aber manchmal, ne, bei so Filmen, wo ich merke, so, boah, das fasziniert. Und jetzt ist es aber gerade wieder zäh. Und was ist das denn gerade? Und das passiert bei diesem Film immer wieder. Und ich dachte, ich war zwischenzeitlich bei 2,5 Sternen, dann bei 3, dann bei 3, bei 3,5. Und dann wieder runter, dann wieder hoch. Und am Ende saß ich da und dachte, was gebe ich diesem Film denn dann jetzt? Wie fand ich das? Und er ist, das muss ich dir recht geben, so unique ist Kino fast nie, wenn nicht sogar nie, ne, das muss man sagen. Die beiden Daniels haben mit Swiss Army Man schon was abgeliefert, was krass war. Ich hätte mir besser gewünscht, aber ich muss dennoch sagen, ey, ne, wer gerade im Kino mal so richtig geflasht werden will, der geht bitte in Everything, Everywhere, All at Once. Ich glaube, es gibt da die Leute, die dann sagen, ey, das ist mir egal, dass der ab und zu mich nicht abholt, dann wird es vielleicht auch ein paar Mecker-Fritzen gehen, aber niemand wird ihn schlecht finden, außer meine Freunde.
Ich finde auch die Besetzung, also was Michelle Yeoh, wenn ich so ausspreche, was die physisch, ich meine, die ist jetzt auch nicht mehr die allerjüngste wahrscheinlich, was die da abliefert, richtig krass, aber auch die Rolle von dem Mann, der in den Indiana Jones früher war, oder?
Ist das der Short Round?
Ich glaube schon. Ich glaube, der hat seit über 20 Jahren keinen Kinofilm gemacht. Und ich glaube,
der ist auch stark, ne?
Ja, sehr. Ja. Sehr. Also eigentlich, der wird jetzt zwar irgendwie immer als eine Nebenfigur präsentiert, ist aber eigentlich voll die Hauptfigur. Und was ich auch bei Everything, Everywhere, All at Once mochte, ist immer wieder mal diese Ansätze, wenn du kannst, wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist und jemand öffnet dir die Pforte zu deiner perfekten Version, würdest du dorthin fliehen? Ja, und ich merkte beim Gucken, ich glaube, und das war meine Frage noch an dich, wenn du jetzt so hin und her gerissen bist, meinst du, das ist ein Film, jetzt nicht nächste Woche und nicht nächsten Monat, aber wo du so in 5 Jahren denkst, den will ich nochmal sehen. Ich glaube, dafür hat der Potenzial.
Ich denke, wahrscheinlich werde ich mir den auch schon allein deswegen im Kino nochmal angucken, weil ich habe den unter richtig beschissenen Bedingungen geschaut. Mhm. Wir haben einen Screener bekommen und ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass, also Screener bedeutet, um euch mal abzuholen, uns schicken die Filmstudios dann Links zu Versionen, die man online gucken kann. Und diese Screener sind immer mit einem Wasserzeichen versetzt.
Also die sind passwortgeschützt, die laufen nach ein paar Stunden oder Tagen ab und so. Da sind auch unsere eigenen Namen hinterlegt, damit man weiß, wenn die Kopie auftaucht, David Hein war es, den verklagen wir jetzt. Also das sind Hochsicherheitskopien.
Also, und mit hinterlegt bedeutet, üblicherweise ist es richtig front and center im Bild. Man hat manchmal, ich hatte neulich bei The Innocents, lief einen Zeitcounter runter, wo dann einfach fette Zahlen und so eine Uhr, das nervte total. Hier bei Everything Everywhere All at Once gab es nicht nur meinen Namen ganz dick in der Mitte, sondern auch noch den Namen des Studios. Und es war so groß, dass das Bild verdeckt wurde. Und das war das war schon gar kein Seherlebnis mehr. Das fand ich, also das Studio hatte sich auch entschuldigt. Das ist irgendwie eine Vorgabe gewesen aus den USA. Der erste Screener wurde sogar nur in Schwarz-Weiß gezeigt. Keine Ahnung, was das soll. Da bin ich froh, dass ich jetzt diese Version wenigstens bekommen habe. Aber ich glaube, das ist ein Film, den ich nochmal im Kino gucken möchte. Allein schon, weil die Kampfszenen, ne, das sind halt Kampfszenen drin von Michelle Yeoh und auch, ich seinen Namen, ehrlich gesagt, habe ich mir nicht aufgeschrieben oder merken können. Aber die sind stark inszeniert.
Ke Huy Quan. Waymond Wang spielt er.
Ja. Ich fand auch irgendwie süß, wie, also meine Frau mochte Jamie Lee Curtis in der Rolle überhaupt nicht. Die findet auch, ist eine furchtbare Schauspielerin, aber ich fand, die passte in die Rolle einfach richtig gut.
Aber ich fand, sie wurde durchweg an die Wand gespielt, ehrlicherweise. Also ich fand es so krass, dass auf der einen Seite durch die Sehgewohnheit die Präsenz von ihr einen irgendwie dahin zog, nach dem Motto, ja, kennt man mhm. sehr, aber man merkte, alle anderen spielen wesentlich besser und auch viel abgefahrener und selbstbewusster auf. Aber auf jeden Fall, Everything, Area, All at Once könnt ihr also ab heute in den Kinos gucken und das ist ein sehr, sehr abgefahrener Film von Leuten, die offensichtlich Filme aber lieben. Ne? Diese Hommagen an Ratatouille, an Matrix, an Indiana Jones da drin und auch dieses wirre Kreieren, dass die nicht, also ich frage mich, wann solche Ideen entstehen. Ich glaube auch nicht, dass die unter komplett substanzfreien, sei es Alkohol, was auch immer, Situationen sich so zusammenwürfeln, ehrlicherweise. Aber könnt ihr ab heute in den Kinos gucken. Wolltest du noch was sagen zu Everything,
Every All at Once? Nein, schaut euch den an. Also das ist, ich war noch nie so verwirrt nach einem Film oder schon lange nicht mehr. Aber das kann auch was Positives sein. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal angucken.
Jetzt sind wir ehrlich gesagt an einem Punkt, wo ich mich, was ich fast ein bisschen schade finde, aber jetzt müssen wir uns tatsächlich fragen, weil wir haben maximal noch 20 Minuten. Und wenn wir jetzt über Massive Talent reden, würden wir das vielleicht schaffen, aber wir wollen ja auch über Nicolas Cage reden. Dann würden wir entweder das da unterbrechen oder wir nehmen das Thema heute mal weiter und machen eine sehr kurze Folge, David.
Dann würde ich wirklich sagen, weil es könnte sein, dass der Techniker jeden Moment kommt. Ich würde sagen, wir machen es so. Massive Talent startet erst im Juni. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Ich werde jetzt zwar auf meinem YouTube-Kanal schon was dazu sagen, aber die ausführlichen Meinungen gibt es sowieso ja immer hier im Podcast. Lass uns nächste Woche drüber reden.
Vielleicht passt. Auch nicht. Nächste Woche haben wir, du wolltest gerade sagen, nehme ich mal
Ich wollte es gerade sagen, nächste Woche kommt Dr. Strange, wird uns gezeigt und dafür wollen wir uns einen Gast einladen, weil wenn es um Marvel geht, dann macht es natürlich Sinn, dass wir mit jemandem sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch klappt, weil Yves von Moviepilot, den haben wir schon gefragt, der hat schon gemeint, er kommt auf jeden Fall. Ob er das nächste Woche auch schafft, wissen wir noch nicht, aber nächste Woche wird Doctor Strange auf jeden Fall das große Thema bei uns werden. Und dann schauen wir mal, wenn wir da Massive Talent noch unterbekommen, wenn nicht, dann schieben wir es in einer der Wochen danach, weil da dauert es noch, bis der Film kommt.
Aber gut, dann müsst ihr euch halt mal dran gewöhnen, dass heute nur 52 Minuten
das
gab.
Das tut mir sehr leid, es ist meine Schuld heute.
Es ist schon okay, damit das nächste Woche geht's ja weiter, liebe Leute. Aber bis hierhin, vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören und nächste Woche geht's auf jeden Fall weiter. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
Ich trinke noch.
David!
Ja.
David!
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K, haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen. Ja. Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn ein Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und Clark kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht- oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel54, also Pechschwafel54 als Ziffern. das hintereinander und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich zwei Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für IKEA, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.